Gut, liebe Freunde, ich möchte anfangen mit dem wunderschönen Thema oder auch für einige ein überhaupt nicht schönes Thema, die Hölle. Heute werden wir sehr viel aus dem Wort Gottes hören, was Jesus selbst über die Hölle sagt und was in der Bibel über die Hölle geschrieben steht. Ich will euch einfach sagen, ich bin heute ein bisschen sprechbehindert. Ich habe heute Morgen mir so stark auf die Zunge gebissen, dass eine Seite so dick ist, dass ich immer dran komme und das tut auch weh beim Sprechen. Aber deswegen werde ich heute ein bisschen mich komisch anhören. Nicht wundern, ich habe kein Bonbon im Mund oder so. Mir geht's ganz gut, aber ja, dass ihr einfach wisst, irgendwas ist nicht ganz so. Mein Ess ist wahrscheinlich nicht so ganz normal. Irgendwas ist komisch, aber ist nicht schlimm. Wir haben also heute das Thema die Hölle. Und liebe Freunde, über Hölle haben alle irgendetwas schon mal gehört. Ich bin sicher, dass die, die jetzt im Internet zugeschaltet haben, und ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, dass ihr auch dabei seid. Und euch jeden, der hier ist, auch. Wir haben alle schon mal was von Hölle gehört. Und ich kenne Menschen, die sind absolut Atheisten, aber haben eine gewisse Ahnung, wenn man darüber spricht, merkt man, es wird ihnen ungemütlich. Und dann haben sie eine Vorahnung, hoffentlich gibt es das nicht. Vielleicht vorab mal eine Umfrage, die ich vor Jahren mal gehört habe. Da wurde ist ein Reporter unterwegs gewesen in einer Innenstadt und hat Leute befragt, was ist das Schlimmste, was einem passieren kann? Und dann haben Leute alles Mögliche gesagt. Sie haben gesagt, AIDS oder Krebs oder dass meine Frau stirbt oder sonst irgendetwas. Aber ein Mensch sagte, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn es doch einen Gott gäbe. Weil dann weiß ich, dass mir Böses blühen würde. Er hat eine Ahnung, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wir werden heute erfahren, was Gott über Hölle sagt. Nicht, was wir hier glauben, sondern was er selbst sagt. Und das ist immer gut, das zu erfahren. Und über einige Punkte wollen wir heute sprechen. Wieder 5 Punkte. Die Realität der Hölle ist der erste Punkt. Der zweite, für wen ist sie vorbereitet? Drittens, das Wesen der Hölle. Viertens, die Höllenbewohner. Und fünftens, die Dauer der Hölle. Und wenn wir jetzt durch sind mit der Lektion, weiß jeder sehr genau Bescheid, was passieren wird. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Die Realität der Hölle. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Ja, bitte, genau.
Matthäus 10, 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle.
Genau. Liebe Freunde, die Hölle ist eine Realität. Das ist kein Hirngespinst. Einige haben so zu Felde geführt, das ist eine Erfindung von Menschen, um Menschen Angst zu machen. Wir haben einen Missionaren ausgesandt nach Italien. Er ist Italiener. Er ist in das Land seiner Väter gegangen. Wir haben ihn jetzt letztes Jahr ausgesandt. Genau das hat er geglaubt. Er sagte, früher, bevor er bekehrt war, die Bibel ist nur von Menschen geschrieben, um einem religiösen System zu dienen, um Menschen zu unterdrücken, um sie zu beherrschen, ihnen Angst zu machen. Das hat er geglaubt. Und dann hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Er war voller Vorurteile, ohne je in der Bibel
Na,
gelesen
gut,
zu
danke
haben.
schön.
Und dann hat er sich eine Bibel angeschafft, angefangen daraus zu lesen und hat gemerkt, das sagt der lebendige Gott. Und wenn er heute über Hölle sprechen würde, würde er genau das sagen, was ich euch hier sage, was er aus der Bibel herausgefunden hat. Und hier ist eine Bibelstelle aus Matthäus 10, Vers 28. Ich möchte fragen, als wir eben diesen Bibelvers gehört haben, ich lese ihn nochmal und dann habe ich einige Fragen an euch. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Einige Fragen dazu. Wer sagt das? Gott. Ich will euch ein kleines Beispiel sagen. Ich war heute in einer Firma, die haben da ganz bestimmte Bretter in der Firma. Und ich habe gesagt, hör mal, kann ich euch ein paar davon abkaufen, weil ich könnte die gut gebrauchen. Und dann bin ich ins Büro gegangen zum Chef und dann hat er gesagt, ja, mach das mal. Nimm dir ruhig diese zwei Platten und sägse dir zurecht. Dann komme ich zum Mitarbeiter und er sagt, wer sagt das? Ich sage, dein Chef, kannst gern nachhören. Und er schaut mich an, glaubt mir, und dass es vom Chef ist und lässt mich an die Säge. Okay? Kann ja nicht jeder an eine Säge gehen. Und kann ja nicht jeder ins Lager gehen und sich bedienen. Aber der Chef sagt es. Und dann sagt der Mitarbeiter, jawohl, nimm dir die Bretter. Stimmt's? Wer spricht hier von der Hölle? Der Herr. Der Chef. Der Überchef, der Chef aller Chefs, der Schöpfer aller Chefs und aller Menschen. Okay? Und wenn er spricht, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn wir sprechen. Wir benehmen uns oft so, als wären wir die Herren. Aber wenn ich jetzt in meiner Autorität, ganz Riesenautorität, Andreas Siemens, geht zum Lager einer Firma und holt sich ein Brett raus, da wird mir jeder Lagerist sagen, was hast du hier verloren? Er wird mich rausjagen. Ich habe keine Autorität. Bin ich aber autorisiert vom Chef, dann habe ich Autorität. Dann kann ich mir das Brett nehmen, stimmt's? Ich bin autorisiert, das rauszunehmen. Aber hier spricht nicht der, der autorisiert, sondern die Autorität selbst, der Herr. Und was sagt er? Schauen wir uns jetzt den Inhalt an. Hier sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele aber nicht zu töten vermögen. Okay, schauen wir uns diesen Halbsatz erstmal an. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Jesus spricht hier im Kontext davon, dass Menschen andere Menschen töten, besonders dann, wenn sie an Jesus glauben. Liebe Freunde, es in Deutschland passiert keinem etwas, wenn er an Jesus glaubt. In der Dominikanischen Republik passiert keinem was, wenn er an Jesus glaubt. In den USA ebenso nicht, in Kanada nicht, in Neuseeland nicht, aber es gibt Landstriche, wo das der Fall ist. Wenn jemand sagt, dass er an Jesus glaubt, kann das ganz, ganz schlimm enden. Das war in der Sowjetunion so. Wenn da jemand an Jesus geglaubt hat, wenn jemand dort eine Bibel besessen hat, zu Hause, von der Oma geerbt oder versteckt hat und er wurde aufgegriffen, da kam er ins Arbeitslager. Viele kamen nie zurück, haben ihr Leben gelassen für den Besitz der Bibel. Muss man sich mal überlegen. In Nordkorea ist es verboten, in den Himmel zu schauen, weil die Kommunisten dort sagen, wenn du in den Himmel schaust, dann betest du den Gott des Himmels an. Wenn du das tust, bringt es dich ins Arbeitslager und damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Tod. Ist verboten, du darfst nicht in den Himmel schauen. Unglaublich. Und Menschen kommen unter Druck, wenn sie an den lebendigen Gott glauben. Nicht überall auf der Welt, aber in weiten Teilen. Schaut mal die Jünger Jesu. Jesus hatte 12 Jünger. Einer war der Verräter, der 12. Wie hieß der? Judas. Er brachte sich selbst um und wurde durch Matthias ausgewechselt. Diese 12, mit Ausnahme von Johannes, sind alle den Märtyrertod gestorben. Warum? Der Kaiser Nero ließ Petrus kreuzigen. Der Kaiser Nero ließ den Apostel Paulus enthaupten. Die wurden den Kopf kürzer gemacht. Der Kaiser Nero hatte Freude daran, die Christen umbringen zu lassen durch Löwen, die hungrig waren. Und dann waren das so wie Gladiatorenkämpfe, ja. Und dann wurden diese Löwen dann eben auch nicht nur auf Gladiatoren, sondern auch auf Christen losgelassen. Ein Schauspiel, das fanden sie schön. Da gibt es eine Begebenheit, dass ein Löwe wurde gefangen genommen. Und dieser Löwe hatte, als er noch in der Freiheit war, einen ganz, ganz großen Splitter in seiner Pfote, in seiner Pranke. Und der war geschwollen und er wäre gestorben, der Löwe, konnte also nicht mehr laufen, hat sich fürchterlich entzündet. Und so hat ihn ein Mann, den ganz vorsichtig rangewagt, der war am Knurren, aber der Löwe spürte, dass dieser Mensch gute Absichten hatte. Und da hat er ihm einen Stachel aus der Pranke gezogen und desinfiziert. Ein Löwen, ein wildes Tier, hat sein Leben dafür riskiert, dem Löwen nahe zu kommen. Später wurde dieser Löwe gefangen und sollte auf die Menschen losgelassen werden. Und er hat viele Menschen, auch Christen, zerrissen. Und jetzt kommt gerade dieser Helfer des Löwen, wird Christ. Und ja, in Rom dieses Riesen-Amphitheater, die Christen werden vor die Löwen geworfen und der Löwe kommt fauchend an und erkennt seinen Pfleger wieder und leckt ihm die Hand, tut ihm nichts. Eine wunderschöne Geschichte, die tatsächlich gewesen ist, die in den Geschichtsbüchern Eingang gefunden hat. Das war aber die Ausnahme. Christen wurden jahrhundertelang abgeschlachtet, zersägt, verbrannt, alles Mögliche. Denken wir auch daran, was eine christliche Institution, zum Beispiel auch die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, wie sie viele Gläubige verbrannt hat als Ketzer. Wenn jemand die Bibel übersetzt hat, wie zum Beispiel Martin Luther, wurde er vogelfrei erklärt. Das heißt, er war jegliches Rechtes enthoben. Er hatte also keinen Anspruch mehr aufs Leben, keinen Schutz mehr. Man konnte ihn quasi mit dem Pfeil und Bogen, wenn er sich auf einen Baum geflüchtet hat, mit dem Pfeil und Bogen runterschießen, ohne Konsequenzen. Er war vogelfrei erklärt. Jeder konnte ihn umbringen, ohne dass er, unter juristische Verfolgung kam. Also viele Christen haben über Jahrhunderte gelitten. Und Jesus sagt hier etwas zu Gläubigen und sagt ihnen, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten. Liebe Freunde, den Leib zu töten ist doch schon etwas, wovor sich alle Menschen normalerweise fürchten. Ja, man kriegt ja Todesangst, wenn jemand mir nach dem Leben trachtet, nicht wahr? Und Jesus sagt den Gläubigen hier, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten vermögen. Ich will euch fragen, die vielen unzähligen Christen, die von den Löwen im Amphitheater in Rom zerrissen wurden, die sind alle wach geworden am Angesicht Jesu, haben sich ja alle zu Jesus bekehrt, haben ewiges Leben. Sind diese Christen gestorben durch die Löwen? Ja. Sind viele Christen oder Täufer durch die römisch-katholische Kirche umgebracht worden oder durch andere Religionen, den Islam? Viele, viele wurden abgeschlachtet. Ganz, ganz schlimm. Die Boko Haram zum Beispiel, eine fürchterliche Terrororganisation, die wütet in Afrika. Wenn sie da einen Prediger aufgreifen, dann kann er sich aussuchen, welches Bein sie ihm abschlagen mit der Axt. Ja? Entweder er schwört ab oder man hackt ihm ein Bein ab. Kann er sich aussuchen. Da sind sie noch großzügig. Er darf sich das Bein aussuchen. Und die meisten wirklich wiedergeborenen Christen gehen lieber in den Tod, als dass sie Jesus abschwören. Also fürchterlich. Darüber wird hier im Westen nicht geredet. Das weiß man aber aus diesen Missionsfeldern. Schrecklich, was dort der Teufel anrichtet. Und er hat überall seine Diener. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Ist etwas, was wir hier in unserem Breiten nicht kennen. Ich habe nie einen Blutstropfen verloren. Aber Jesus begründet hier auch noch, warum wir uns nicht fürchten müssen vor denen, die unseren Leib töten. Er sagt, die Seele aber nicht töten vermögen. Unsere Seele lebt ewig. Die Seele ist, in Griechisch nennt man das auch, also da kommt das her, die Psychologie. Das ist das griechische Wort für Seele, die Lehre der Seele. Du kannst die Seele nicht töten. Die Seele geht raus aus dem Körper im Eintritt des leiblichen Todes. Dann geht die Seele in die Ewigkeit. Entweder für die, die an Jesus geglaubt haben, ins Paradies, in den Himmel, oder für die, die Jesus nicht geglaubt haben, ins Totenreich und dann in die Hölle. Ja, und das müssen wir ganz klar wissen. Die Seele kann niemand, kein Menschenfeind, selbst der Teufel selbst, nicht töten. Jesus sagt, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Kurz, Menschen, selbst der Teufel, kann nur den Leib töten, nicht die Seele. Aber einer kann es. Einer kann Seele und Leib, ja, an den Kragen gehen. Wer ist das? Gott. Und viele vertun sich und sagen, das ist auf den Teufel gemünzt. Der kann die Seele und den Leib verderben. Nein, nein, nein. Der Teufel ist nicht der Besitzer der Hölle. Er kommt selbst dort rein. Das werden wir uns nachher noch anschauen in den Bibelversen. Die Hölle wurde von Gott gemacht zur Bestrafung derjenigen, die Jesus ablehnen, die nicht auf ihn hören, die ihn nicht wollten. Ja, liebe Freunde, also wir sehen, dass wir uns, dass Jesus, wenn er hier über die Realität der Hölle spricht, ganz fest und sicher davon ausgeht und es verkündet, dass es die Hölle gibt. Und es gibt viele Christen und leider auch heutzutage viele falsche Prediger, Diener des Teufels, oft in einem Talar, in einem Gewand der Kirche, die sagen, Hölle gibt's nicht. Wir kommen alle in den Himmel. Schauen wir, hier sehen wir ganz klar, dass es die Realität der Hölle gibt. Wir schauen uns nachher noch andere Bibelverse an. Und zwar sagt Jesus selbst, fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und das ist Gott. Den sollen wir fürchten. Vielleicht etwas noch kurz zur Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist eine wunderbare Sache für uns Menschen, liebe Freunde. Wenn ich Gott nicht kennen würde, wenn ich keine Furcht vor Gott hätte, hätte ich gelebt wie eine Wildsau. Ich hätte gemacht, wozu ich Spaß hätte. Ich hätte nicht getan, was Gott sagt. Aber weil ich Gott fürchte und weiß, da ist ein lebendiger Gott, vor dem ich mal stehen werde, deswegen tue ich Dinge nicht, die ich gerne machen würde, weil ich Gott fürchte. Die Konsequenzen, die Strafe fürchte für die Taten auf dieser Erde, die ich hier getan habe. Gottesfurcht ist eine sehr gute Sache. Und Jesus fordert uns dazu auf, fürchtet Gott. Es ist nicht egal, wie wir leben. Wir stehen mal vor dem lebendigen Gott, liebe Freunde. Also wer auch immer Gott fürchtet und die Rettung in Jesus annimmt, weiß, dass er keine Angst haben muss vor dem körperlichen Tod. Viele haben panisch Angst vor dem körperlichen Tod, also vor dem leiblichen Tod, und danach die anschließende Hölle. Aber wir Christen brauchen es nicht zu haben. Es gibt so viele Stellen. Das nächste Mal reden wir über den Himmel. Das wird ein wunderschönes Thema. Ganz im Kontrast zu heute stehen. Aber das wird wunderbar sein im Vergleich dazu. Einige falsche Annahmen über die Hölle, die will ich nur kurz streifen. Es gibt Strömungen, die Hölle ganz stark verdrehen. Auch unter Christen. Es gibt viele Pastoren, die die Bibel, Gottes Wort, nicht mehr als Wort Gottes ansehen. Sie leugnen alles. Sie leugnen die Auferstehung Jesu. Sie leugnen die Jungfrauengeburt. Der Islam beispielsweise sagt, Jesus ist eigentlich gar nicht gestorben. Das war nur Fake. Das ist nur alles Täuschung gewesen. Ja? Also, und so gibt es auch Christen, christliche in der christlichen Religion, sogar Pastoren, die bezahlt werden von der Kirche und die verbreiten solch eine Lüge. Müssen wir einfach vergleichen mit dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Er hat an die Existenz der Hölle geglaubt. Andere Menschen sagen, dass die Hölle im Leid des Lebens hier auf Erden durchgemacht wird. Die sagen, das ist hier die Hölle. Wenn man stirbt, dann kommt der Himmel für alle Menschen. Hier, das ist schon die Hölle. Liebe Freunde, wir werden gleich schauen. Da nimmt Jesus das Beispiel in Lukas 16, das schauen wir uns nachher an. wo zwei Menschen, die gelebt haben, einer gerettet, der andere verloren gegangen ist. Im Augenblick des Aufschlagens der Augen dessen, der im Hades, im Totenreich, ohne Jesus die Augen aufgeschlagen hat, er leidet in dem Augenblick. Während die Seele des Gläubigen in dem Augenblick getröstet wird und Frieden hat und Freude hat, weil er die Augen aufgeschlagen hat am richtigen Ort. Dort, wo alle hinkommen, die an Jesus geglaubt haben. Nein, es ist eine Lüge zu meinen, das hier wäre Hölle. Und ich muss sagen, wenn das Hölle wäre, könnte ich mir das lange hier vorstellen. Ich habe ein schönes Haus, ich habe ein tolles Auto. Diese Hölle kann man lange aushalten, ja? Nein, liebe Freunde, und viele sind sogar so reich oder Fußballer oder irgendwelche Leute, die ganz tolle Yachten haben und ihr Leben am Glas, am Rotwein genießen, richtig reich geerbt. Das ist eine wunderbare Hölle, mit der kann man gut auskommen, oder? Ja, also liebe Freunde, das ist nicht wahr. Es gibt ein Danach, darüber reden wir gleich. Wenn der Mensch stirbt und dann die Augen aufschlägt, dann beginnt etwas Furchtbares für die, die Jesus nicht kennen, sagt die Bibel. Also die Erde hier ist nicht die Hölle. Andere sagen, nein, es ist schon ein anderer Ort, die Hölle. Aber da geht es weiter mit Bier trinken, Frauen, Spaß, Feten und so weiter. Ich habe wirklich selbst einige gehört, die gesagt haben, ich will in die Hölle, weil da sind alle meine Freunde. Mit denen habe ich so viel Böses getrieben, da will ich hin. Liebe Freunde, das ist ein Ort, wo man sich nicht sehen kann. Ein Ort der Finsternis. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und Licht ist ja Gott. Wie furchtbar wird es dort sein? Ganz, ganz schlimm. Die Leute werden gepeinigt unter der ewigen Strafe Gottes stehen. Da wird es das nicht geben. Übrigens für diejenigen, die denken, ach, da habe ich ja viele Frauen, wir können uns dort vergnügen. Übrigens wird an der Auferstehungsleib, wenn du hier gestorben bist, ins Totenreich kommst, wirst du ja im Grabe liegen. Deine Seele ist im Totenreich, sagt die Bibel. Bei der Auferstehung, wenn man vor dem Thron Gottes am jüngsten Tag auferstehen wird, werden wir einen neuen Leib haben. Und dann wird es nicht mehr Mann und Frau geben. Ja, wo man sich in dieser Weise vergnügen könnte, wie sich das einige heute vorstellen. Man wird einen Auferstehungsleib haben, ohne diese Hormone, die sagen, Mensch, ich will eine Frau haben oder umgekehrt. Man hat einen Auferstehungsleib, der geschaffen ist, ewig zu existieren, wo man sich nicht selbst das Leben nehmen kann, wie man es hier kann. Und aber dann an diesem schrecklichen Ort, an dem Ort der Qual. Und wiederum eine Irrlehre über Hölle. Einige denken, die Hölle ist eine Philosophie, erfunden, um Menschen Angst zu machen, um sie zu unterdrücken, um sie eben in die kirchliche Richtung zu drängen. Nein, es ist nicht so. Denn Jesus sagt, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Liebe Freunde, stellen wir jetzt erstmal zum Ende des Punktes 1 fest, die Hölle ist real. Sie gibt es. Und ich kann euch nur zurufen, passt auf, dass ihr nicht an diesen verfluchten Ort kommt. Ich will noch eine Bibelstelle lesen, die das auch unterstreicht. In Matthäus 5, Vers 29 sagt der Herr Jesus, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass du eines deiner Glieder verloren hast, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wiederum eine Stelle, der ganze Leib wird in die Hölle geworfen. Ja, wenn du hier nicht umkehrst von deinen Sünden, wenn du hier nicht umbuchst und an Jesus glaubst, wird am Ende, wenn du vor Gott stehst und alle Menschen, jedes Knie wird sich beugen, sagt die Bibel, werden mal vor ihm stehen und wer da nicht an Jesus geglaubt hat, wird in die Hölle geworfen. Also ohne Zweifel ein Ort der Realität, ein Ort der Qual. Wir kommen zum zweiten Punkt, liebe Freunde. Das ist, für wen wurde die Hölle vorbereitet? Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Ja, Guido.
Da wird er auch eben zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Matthäus 25, Vers 41.
Ja, wunderbar. Ich möchte das mal kurz aufschlagen und den Vers davor lesen. Ach, was für ein Gegensatz dort beschrieben ist. Das ist unwahrscheinlich. Es wird einen Tag geben, wo Glaube und Unglaube so einen Unterschied macht. Den können wir uns hier nicht vorstellen. Viele denken, ach, weißt du was, ich kann leben wie eine Wildsau und passiert nichts. Bis jetzt gut gegangen. Und ich habe so den Eindruck, viele Menschen leben wirklich so richtig böse und es passiert ihnen nichts. Aber am Ende wird es einen großen Unterschied machen. In Matthäus 25, Vers 41 hat Guido eben gelesen, dann wird er auch zu denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Jetzt überlegt mal, was das bedeutet, was das für ein Titel ist. Walter, geh hinweg von mir, du Verfluchter. Und wenn das jemand sagt, nicht ein Andreas, wo du drüber schmunzeln kannst, sondern der König und der aller Könige und der Herr aller Herren, wo du weißt, das hat Ewigkeitswirkung, dann wirst du ganz anders gucken als jetzt, wenn ich das im Spaß sage, oder? Was für ein Titel für die Menschen, die Jesus nicht haben. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Gott will Menschen nicht sehen, die nicht an seinen Sohn, der gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, geglaubt haben. Er will sie nicht riechen, nicht sehen, nicht hören. Er sperrt sie weg für alle Ewigkeit. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Ein Titel für diejenigen, die Jesus ablehnen. Ich will fragen, ist das ein harter Titel? Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Mensch, das ist ein Wort. Das geht einem unter die Haut, oder? Selbst wenn jemand flucht, merkst du, wie schrecklich das ist. Aber hier wird es ein Fluch sein von dem, der nie gesündigt hat. Er wird selbst sagen, Gott selbst wird sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das schauen wir uns gleich noch an. Aber schaut euch den Gegensatz an, zu denen, die Gutes getan haben. Und zwar, ich finde den Vers jetzt nicht, ich sage es mal auswendig, ja. Da sagt der Herr Jesus, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich. Ist das nicht schön? Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich. Zu der einen Gruppe, die rechts aussortiert werden, zu denen sagt er, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Was ist das für eine Einladung? Wenn Jesu Augen auf meinen Augen stehen bleiben und er sagt, Andreas, komm her zu mir, du Gesegneter meines Vaters. Oh Mann, ich will euch eine kleine Begebenheit erzählen. Gestern habe ich geguckt, Fußballer, weiß was ich, da wurden die geehrt. Von der FIFA, von dem Frauenfußball, Männerfußball, da waren alle großen Größen da. Da war der Cristiano Ronaldo da und da waren auch ein paar deutsche Spieler dabei und ein paar Frauen dabei aus dem Frauenfußball. Und dann wurden die Weltfußballer rausgewählt. Und auf einmal war der Weltfußballer Ronaldo dran. Und dann wurde er als Fußballer des Jahres, weiß ich nicht, 2017, 18 oder so gewählt. Und als sein Name erschien, also ausgerufen wurde, dann beugte er sich nach vorne, freute sich, dann stand er auf, ging nach vorne. Er war der gefeierte Mann des Abends. Einige haben geweint vor Freude, als ihr Name fiel. Wunderschön. Und dann steht er da und jeder, der dann gewählt wurde, durfte etwas erzählen. Die können ihr Glück nicht fassen, was das bedeutet, geehrt zu werden als Fußballer. Was ist das wert für die Ewigkeit? Das ist ein Augenblick. Ich habe alte Filme jetzt gestern einfach ein bisschen mich ausgeruht, habe ich mal ein paar WM-Rückblicke aus vor 30 Jahren geguckt. Da kenne ich kaum noch einen Namen, wenn ich heute sage, Thomas Hessler, ein Verteidiger aus meiner Zeit, keine Ahnung, 80er Jahre. Kennt den jemand? Niemand. Ach, ja, du bist alt genug, dass du weißt es noch. Ja, so, die kennt doch keiner mehr, oder? Vielleicht noch die Fußballkenner kennen es noch. Aber wer kennt das schon? Das alte, alles kalter Kaffee. Die Ehrungen, die Pokale, die er gehalten hat. Alles wertlos, alles Geschichte. Aber was geht das einem durch? Ihr stellt euch mal vor, eine Ehrung, die Ewigkeitswert hat, wo der Herr, der Herren dir zuruft. Guido, komm her, du Gesegneter meines Vaters. Und erbe das Reich. Komm in den Himmel. Sei Erbe Gottes. Was Gott gehört, gehört auch dir. Du bist ein Kind Gottes, aus Gnade gerettet durch Glauben an Jesus Christus. Komm her, du Gesegneter meines Vaters. Da wirst du dein Glück nicht fassen können. Viel mehr als Ronaldo, der da strahlend auf das Podest geht, oder? Aber jetzt nehmen wir den Gegensatz in unserem Vers. Dann wird er zu denen zur Linken sagen, merkt ihr schon den Unterschied? Eben, das waren die zu rechts Aussortierten. Jetzt zur Linken, die werden aussortiert. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Ist ein ganz anderes Wort, oder? Mann, da ist die Stimmlage direkt eine ganz andere. Und wohin sollen sie bitte schön gehen? Kann das jemand sagen? Ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Liebe Freunde, ist das gute Atmosphäre? Ist das gute Gemeinschaft? Will man dahin? Ist dort Party? Liebe Freunde, wer das glaubt, der muss ganz weit weg von der Realität sein. Der muss sich das alles schönreden. Der muss wirklich ganz, ganz alles negieren, um das glauben zu können. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Also wer nicht an Jesus glaubt, ist ein Verfluchter in Gottes Augen, den er wegschmeißt ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Liebe Freunde, Feuer ist übrigens der Feuertod. Und das war übrigens auch der Grund, warum zum Beispiel auch die römisch-katholische Kirche Menschen verbrannt hat. Feuer, also Hitze, ist eins der schmerzvollsten Tode, die man erleben kann. Geht schnell, aber ist schrecklich schmerzhaft. Verbrennungen heilen ewig ab. Ja, ich habe mal einen heißen Spieß angepackt, weil ich so hungrig war, ohne nachzudenken. Da war das am Grill ja noch halb am Glühen. Ja, so und pst. Und dann hattest du dann 3 Wochen Spaß an diesem Pst. Stimmt's? An dem Spieß, den du angepackt hast. Blasen und Schmerzen, kannst nicht richtig arbeiten. Du erinnerst dich 3 Wochen lang an Pst. Stimmt's? Ja. So, jetzt überlegt euch mal, was hier steht. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Du wirst einen Körper haben, der diese Schmerzen empfindet, aber nicht stirbt. Leute wünschen sich den Tod, wenn die Schmerzen zu groß werden. Sie wollen nur noch sterben, weil sie denken, das Sterben ist das kleinere Übel, als die Schmerzen zu ertragen. Deswegen wollen sie das. Sie ahnen aber nicht, was danach kommt. Schaut mal die Realität, die dann ist. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. In dem Augenblick, wenn einer die Erde verlässt ohne Jesus, ist er ein Verfluchter. Und wo kommt er hin? In das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also weder der Ort noch diese Qualen, die ewig, ein Ort der Strafe, ein Ort der Qual, ein Ort des Schmerzens, der Angst, der Isolierung von Gott und allem Guten. Und abseits vom Licht, weil Gott nicht da ist. Und dann in dieser teuflischen Atmosphäre, wo Milliarden von Dämonen auch sind, die auch dahin kommen mit dem Teufel. Was wird das für ein Ort sein? Menschen, die dorthin kommen, liebe Freunde. Also wir sehen auch wiederum hier ganz deutlich, das sagt auch der Herr Jesus in der Endzeitrede und sagt, was passieren wird. Was das für ein Ort sein wird. Das Gegenteil aber für diejenigen, die an Jesus glauben. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters. Könnt ihr den Unterschied sehen? Ich will fragen, ist der Unterschied Glauben und Nicht-Glauben groß? Am Ende ist er so groß. Der macht den Unterschied aus zwischen Himmel und Hölle. Nehmen wir das Thema Glauben an den Herrn Jesus sehr ernst, weil das entscheidet, wo wir die Ewigkeit zubringen. Wenn du heute Abend nach Hause kommst, habe ich einen Vorschlag für dich. Setz dich auf die Bettkante und denk 3 Minuten über ein Thema nach. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? 3 Minuten. Heute sagte ein Kunde, Andreas, kannst du noch das hier machen und kannst du noch das machen und du bist ja schon mal hier, kannst du noch das machen? Ich habe nachher gedacht, Mensch, der hat ja Wünsche. Das ist ja wie im Schlaraffenland. Ne? Ich bin ja einmal hier, will er alles von mir haben. Nicht? Und ich bin dem weitestgehend nachgekommen, weil es mein Kunde ist. Und das kostete mich Stunden. Ich kam heute sehr spät nach Hause. Also ich kam gerade noch so, dass ich hierher kommen konnte. Ja. Und Da kann man sich doch 3 Minuten Zeit nehmen und mal nachdenken. Und worüber nachdenken, wenn du heute Abend mal an der Bettkante sitzt, nicht direkt Licht aus, Decke drüber, Augen zu und schlafen, sondern 3 Minuten mal hinsetzen und fragen, wo werde ich die Ewigkeit zu bringen? Im Himmel oder in der Hölle? Bin ich der Gesegnete meines Vaters oder der Verfluchte Gottes? Und das kann man hier, solange man lebt, festmachen mit diesem Jesus. Wir müssen wissen, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, einmal sterben muss. In der Bibel steht in Hebräer 10 ein Zahlenwort. Es ist gesetzt, dem Menschen wie oft zu sterben? Einmal zu sterben. 9, Vers 27, glaube ich. Ja, Hebräer 9, Vers 27. Es ist gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wenn ein Mensch sein Leben verbraucht ohne Jesus, wird er sterben und kommt danach ins Gericht. Es gibt eine Ausnahme, diesem Gericht zu entfliehen. Wer an Jesus glaubt, da sagt Jesus in Johannes 3, Vers 18, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Ist das nicht schön? Er kommt nicht ins Gericht. Es gibt eine Ausnahme. Bitte? Bitte? Ja, genau. Es gibt ein Preisgericht, das ist ein Gericht für die Gläubigen. Da geht es aber nicht um Hölle, Himmel oder Hölle, da geht es um den Lohn, den wir ewig haben werden im Himmel. Das ist ein anderes Gericht, ein sehr angenehmes dagegen, gegen das jüngste Gericht, gegen Offenbarung 20, wo man vor dem weißen Thron steht, wo alle Gottlosen gerichtet werden und in die Hölle geworfen werden. Wir müssen wissen, der Herr Jesus, der hat uns alle lieb, er ist ans Kreuz gegangen. Und der Petrus schreibt mal so, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es als Hinauszögern halten, sondern er ist geduldig zu uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott will jedem Menschen auf dieser Erde die Chance geben, sich zu ihm zu bekehren. Also er möchte nicht, dass jemand in die Hölle kommt. Wenn aber einer ablehnt, penetrant ablehnt, dann kommt er dahin, wie er sich das gewünscht hat. Er hat ja die Wahl gehabt, oder? Er hatte ja die Wahl. Und wie schön ist das, wenn wir im Bibelkurs mal reinschauen, die Realität der Hölle erfahren oder jetzt den zweiten Punkt, für wen sie vorbereitet ist, nämlich für den Teufel, seine Dämonen, seine Engel und auch dem Antichristen, das lesen wir nachher auch, der auch dahin kommt, der falsche Prophet auch und alle, die ihn nicht angenommen haben. Man weiß also, was kommt. Jesus hat es der Menschheit überlassen. In der Bedienungsanleitung für Menschen hat er reingeschrieben, ihr könnt leben, wenn ihr wollt, auch nach eigener Fasson. Aber am Ende wird es nicht reichen. Dann seid ihr die Verfluchten. Wer aber an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Er wird ewiges Leben haben. Wer aber nicht glaubt, wird verflucht werden auf ewig. Er wird an den Ort der Qual kommen. Ist das nicht schön, das zu wissen? Es ist also eine eindeutige Warnung. Nicht so etwas Vages. Eine ganz, ganz eindeutige. Wir kommen zum weiteren Punkt, zum Punkt 3. Das Wesen der Hölle. Wie wird es dort sein? Wer möchte das lesen? Offenbarung 14. Ja, Paul.
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt.
Genau. Liebe Freunde, hier ist aus Offenbarung 14 etwas, was wir wissen müssen. Das, was hier steht, liegt noch in der Zukunft. Die anderen Verse auch. Und hier wird etwas gesagt, was noch passieren wird mit denen, die in der Endzeit den Antichristen und sein System, die Weltreligion, die Weltökumene annehmen werden. Was passiert bei denen? Wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, der er kommt auch, der wird leiden von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Hölle. Hier steht, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Hier wird von denen gesprochen, die ebenso in die Hölle kommen wie alle anderen auch. Es gibt eine Zeitepoche, über die wird hier gesprochen in Offenbarung 14. Das ist, nachdem die Gemeinde in den Himmel abgerufen wird. Da werden viele Menschen dem neuen religiösen Führer anhängen und sagen, das ist der neue Friedensstifter. Und die werden dann diese neue Religion, die über die ganze Welt kommt, annehmen. So wie man heute verschiedene Dinge für wahr hält, so wird es dort auch eine gewisse Wahrheit geben in der Definition des neuen Weltherrschers. Und was wird mit ihnen passieren? Sie werden ewig bestraft, dass sie Gott nicht angenommen haben. Schaut mal hier. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte fragen, wenn da steht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was will Jesus, der das hier durch den Johannes an uns Menschen weitergegeben hat, was will er hier damit sagen? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer möchte was dazu sagen? Was heißt das, ja? Ja, eine Ewigkeit endet schon nicht. Dafür ist es ja eine Ewigkeit. Aber hier steht von Ewigkeit zu Ewigkeit im Kontext der Qual. Das heißt, wenn wir leiden, wollen wir ein schnelles Ende. Die Menschen sehnen sich nach einer Zeit nach Corona, stimmt's? Sie wollen reisen, sie wollen Freiheiten, sie wollen diesen ganzen Dreck nicht mehr hören, nicht? Ist es nicht so? Und man sehnt sich danach. Und wie werden die Menschen sich sehnen, rauszukommen aus dieser ewigen Qual, aber nicht können, weil es von Ewigkeit zu Ewigkeit weitergeht. Also wir lernen etwas über die Hölle. Es ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was wird noch die Grundstimmung in der Hölle sein? Das Wesen der Hölle, wie wird es dort sein? Angenehm, schön und feiern und weiter Horizont und Sonnenuntergang und sowas? Oder wie wird es sein? Romantisch, bitte? Es wird rastlos sein, es wird Rauch ihrer Qual, wird hier gesagt. Der Rauch spricht wofür? Wann raucht es? Wo es brennt? Und es wird in Offenbarung 20 ganz deutlich gesagt, dass es einen Feuersee gibt, der wird auch, was brennt dort mit, neben dem Feuer, das ewig ist? Schwefel, ein beißender, ekliger, stinkender Geruch. Ja, der vergeht dir die Nase je nach Konzentration. So furchtbar, das halten wir gar nicht aus mit unserem Nervensystem, ja, mit der Nase. Und das wird der Rauch sein, der dort sein wird, weil es dort ewig brennt. Und dann wird von Qual gesprochen, das sind Leiden. Qual ist ein Leiden. Da, wo alles stöhnt, wo alle Sensoren, die ein Mensch hat, alle fünf Sinne, die man jetzt hat, die einfach sagen, das ist ja furchtbar, das ist ja nicht auszuhalten. Und das Allerschlimmste ist, wenn der Mensch keine Hoffnung hat, weil man weiß, es ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird die Grundstimmung sein. Und da wird es keinen geben, der hoffen darf, dass es mal aufhört. Es wird in der Hölle nicht ein Nach-Corona geben. Oder ein Post-Corona oder sowas, ja. Ich nehme jetzt mal ein paar Worte, wie wir so gelernt haben, was immer danach heißt. Hier steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte eine Begebenheit aus Lukas 16 auch erklären, wie das sein wird im Leben eines Menschen, wenn er stirbt. Und das ist eine Begebenheit, die Jesus erzählt, ganz bewusst, damit alle, die an ihn glauben, einen großen Trost haben und alle, die ihn ablehnen, eine ganz große Warnung haben. Er nimmt in Lukas 16 nicht ein Gleichnis, sondern er nimmt eine wahre Begebenheit. In dieser Begebenheit gibt es verschiedene Namen. Da wird gesagt, Lazarus, der reiche Mann. Dann wird gesagt, der wird zwar nicht namentlich erwähnt, aber die Person wird beschrieben. Dann wird gesprochen von Mose und dann wird gesprochen von Abraham. Und jetzt werde ich euch die Geschichte kurz erzählen. Lazarus ist ein ganz armer Kerl, hat wahrscheinlich Krebs oder irgendwie etwas ganz, ganz Fürchterliches, voller Geschwüre, die bis nach außen getreten sind, ja. Ich weiß jetzt von einem Freund, der hat so stark Krebs, dass der Krebs schon nach außen tritt. Man sieht also das ganze Geschwulst schon von außen. Ist ganz, ganz furchtbar. Und dieser Lazarus liegt im Endstadium seiner Erkrankung dort und Hunde lecken seine Wunden. Davon spricht Jesus in Lukas 16. Ganz armer Kerl. Wisst ihr, wie der sich ernährt hat? Er hat immer gehofft, wenn etwas vom Reichen vom Tisch fiel, dass er dann die Brosamen aufsammeln kann. Also ich sag mal, alles, was runterfällt, was man so dahin geworfen hat, da hat er die Reste gegessen. Also es war, bei ihm war das Schönste, was er kriegen konnte, Reste essen, was vom Tisch fiel. Also im Prinzip haben es die Hunde heute besser als dieser Lazarus. Und dann wird gesagt, sagt Jesus, und Lazarus starb. Und Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Liebe Freunde, auf jeder Beerdigung erzähle ich das. Wenn ein Gläubiger stirbt, dann ist es dem Vater im Himmel nicht egal. Er schickt seine Boten, seine Engel, um diese Seele, die geglaubt hat, in den Himmel zu holen. Schön, nicht? Wenn du also an Jesus glaubst, dann wird deine Seele in der Stunde des Todes, im Augenblick des Stehenbleibens deines Herzens, abgeholt, zu Jesus gebracht, ins Paradies. In den Himmel. Ist das nicht schön? Und Jesus erzählt von einem reichen Mann, der zeitgleich lebte. Der hatte 5 Brüder, hatte alles, was Herz begehrt. Ein großes Haus, ein Anwesen. Am Tor lag der reiche Mann und Hunde leckten seine Wunden und er ging aus und ein. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm auch nicht gefallen hat, dass dieser arme Bettler dort am Tor lag. Das ist kein schönes Bild, wenn da einer sitzt und bettelt, oder? So. Aber er lebte auch länger, hat vielleicht Leibärzte gehabt, bessere Medizin gehabt. Aber was ist mit jedem Menschen? Wie oft stirbt ein Mensch? Einmal. Nicht Reinkarnation, 1000 Mal und immer wieder was Neues. Als Ratte, als Kuh, als Elefant wieder neu geboren werden. Das ist im Hinduismus eine dämonische Religion, die das sagt. Die Bibel sagt, der Mensch stirbt einmal, danach das Gericht. So auch dieser Reiche, der sich gut gepflegt hat, die besten Salben der Welt hatte und Urlaub hatte und Kuren hatte und alles. Er stirbt. Und dann heißt es, und als er die Augen aufschlug, sah er, dass er im Hades war. Das ist der Vorort der Hölle. Ich vergleiche das immer mit der U-Haft vor dem Gefängnis. In der U-Haft, wenn irgendeiner festgesetzt wird, kommt er in Untersuchungshaft, bis dann festgestellt wird, bis das Gericht tagt und dann klar wird durch Beweise, durch das Vernehmen von Zeugen, was gewesen ist. Und dann kriegt er das Maß, sein Strafmaß und muss absitzen, 15 Jahre, was auch immer. Die U-Haft ist, wenn du schon mal in Gewahrsam kommst, aber ist noch nicht die Hölle. Okay? Also ist noch nicht Gefängnis. Hier im übertragenen Sinne ist es auch im Hades so. Der Hades ist ein Vorort der Hölle, ist noch nicht die Hölle selbst. Aber was passiert schon im Vorort der Hölle? Als er die Augen aufschlug, sah er, dass er im Hades war. Und die Bibel sagt, da sagt der Herr Jesus, und er litt schreckliche Pein. Wisst ihr, was Professor Dr. Werner Gittmer gesagt hat? 5 Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Finde ich schön ausgedrückt. Jeder merkt mal in dieser Schreckminute, oh, tatsächlich, alles wahr, was Gott in der Bibel gesagt hat, alles wahr. Da brauchst du ja auch nicht mehr christlich zu sein. Du siehst es ja, dass es das Paradies gegeben hat und auch die Hölle. Du siehst es mit eigenen Augen. Und dann wird er wach und denkt, das ist doch kaum zu fassen. Es ist alles wahr. Und er leidet schreckliche Pein, sagt Jesus. Im Augenblick, wo seine Augen schon aufgeschlagen sind, da ist er, das ist ja viel, viel schlimmer als nur Psst. Ja, schreckliche Pein. Das Erste, was er tut, er wendet sich an Abraham und sagt, Vater Abraham, da wird er ganz religiös. Und das ist ja der Mann Gottes in der Bibel, ja, der Erzvater Israels. Und da sagt er, bitte schicke Lazarus, der bei dir ist, zu mir. Ich kenne mich und er kennt mich. Und dass er seinen Finger ins Wasser tauche, um meine Zunge zu kühlen. Jetzt will ich das mal vorführen. Wenn du richtig Durst hast, so richtig Brand hast, dass du sterben kannst vor Durst und du winselst bitte ein Tropfen Wasser, ich mach's jetzt mal, auf die Zunge. Bitte, dass er seinen Finger ins Wasser tauche, um meine Zunge zu kühlen. Was ist das? Qual. Wie muss das schlimm sein, um die Zunge zu kühlen? Hör mal, weißt du, wenn ich in der Sauna bin, da will ich unter die kalte Dusche, aber nicht meine Zunge kühlen. Was hat der Mann für ein Bedürfnis? Und da winselt er nicht um eine Kiste Bier, das sage ich meinen Freunden, sondern er sagt, um meine Zunge zu kühlen, ein Tröpfchen Wasser. Man verachtet ja immer, das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, nicht? Hilft ja gar nicht. Und genau um diesen Tropfen bettelt er. Bitte schicke Lazarus runter, dass er seinen Finger ins Wasser tauche, um meine Zunge zu kühlen. Ich leide schreckliche Pein. Könnt ihr lesen, Lukas 16. Und was bekommt er? Kriegt er diesen Tropfen? Nein. Abraham sagt, niemand von uns kann zu euch kommen und niemand von euch kann zu uns kommen. Zwischen uns ist eine große Kluft und das bleibt so. Niemand kann rüberkommen. Deswegen, liebe Freunde, wenn ihr im Internet irgendwo seht, ach so, ich sag's gleich noch. Und dann denkt er an seine 5 Brüder, die noch leben. Und dann sagt er, okay, bitte, Abraham, schicke noch mal den Lazarus zu meinen 5 Brüdern, die noch leben, dass er ihnen wirklich Bescheid sagt, ihnen mal eine ordentliche Predigt hält, dass es wirklich eine Hölle gibt und ein Hades gibt und schreckliche Pein gibt, dass man hier leidet. Und dann sagt Abraham, nein, sie haben Mose und die Propheten. Hier, die haben die Bibel. Da steht's drin. Da steht drin, dass es die Hölle geben wird. Und wisst ihr, was der reiche Mann da macht in Lukas 16? Er widerspricht und sagt, nein, Abraham, wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie glauben. Und dann widerspricht Abraham ihm und sagt, nein, nein, selbst wenn einer von den Toten aufersteht, werden sie nicht glauben. Sie haben die Bibel, da steht's drin. Mit anderen Worten, wer nicht an die Bibel glaubt, der glaubt auch nicht, wenn die Großmutter von dort wiederkommen würde. Den kann nichts retten. Wer der Wahrheit nicht glaubt, glaubt nicht dem Großvater, der vor einem steht. Jetzt stell dir mal vor, deine Oma käme, Andi. Deine Oma steht leibhaftig vor dir und du weißt noch genau, wie sie dir damals den Seitenscheitel gemacht hat. Und die sagt, Mensch, Andi, wirklich wahr, ich sag dir die Wahrheit, ist ganz, ganz schlimm, was dort ist. Du würdest sagen, liebe Oma, du bist aus einer anderen Zeit, ich glaube nichts davon. Wenn du der Bibel nicht glaubst, glaubst du deiner Oma, selbst wenn sie auferstehen würde, nicht. Da können wir auch sehen, wie hart wir Menschen sind. Dass wir selbst den Auferstandenen nicht glauben würden. Und jetzt komme ich zu etwas, zu dieser Lüge im Internet. Nahtoderfahrungen. Ich war im Himmel und bin wiedergekommen, um euch allen was zu sagen. Da gibt es Leute, die schreiben solche dicken Bücher, was sie dort in 5 Minuten Koma gesehen haben. Das ist alles Quatsch, liebe Freunde. Ich kann das mit Lukas 16 belegen. Was macht Lazarus? Was macht der reiche Mann? Er bittet den Lazarus, zurückzukommen, um seine 5 Brüder zu warnen. Und Abraham sagt, nein, geht nicht. Es kann keiner rüberkommen. Und da gibt es Leute in unserer Zeit, habe ich letztens noch gesehen im Internet. Ich habe den Himmel gesehen. Ich habe mit Jesus gesprochen. Ich war tot und bin wiedergekommen, um euch alle zu warnen. Lukas 16 sagt, es geht nicht. Das sagt der Herr Jesus, es geht nicht, dass einer, der mal da war, zurückkommt. Da hat das Sprichwort ausnahmsweise wirklich recht. Ist biblisch wahr. Es ist noch niemand zurückgekommen. Und jetzt gibt's angebliche Christen, die erzählen, ich bin wiedergekommen, um euch allen etwas, ein Buch zu schreiben, was man gut vermarkten kann. Das ist Blödsinn, glauben wir das nicht. Da kommt keiner zurück. Niemand kann von euch zu uns kommen und ihr nicht zu uns, wir nicht zu euch. Das ist danach für immer fest. Das müssen wir ganz klar wissen, liebe Freunde. Und wir sehen im Augenblick des Wechselns, wenn der Mensch gestorben ist und übergeht, er in die Ewigkeit übergeht, dass er in dem Augenblick leidet und dass er schon da den Tropfen Wasser, den Tropfen begehrt und ihn nicht bekommt. Und lieber Freund, das ist nur die U-Haft. Die Hölle kommt erst, wenn nach der Auferstehung. Da bekommt der verstorbene Gottlose auch einen Auferstehungsleib, muss vor Jesus stehen, vor dem weißen Thron und wird dann für alle Ewigkeit mit dem Strafmaß, was ihm vorgelesen wird, es werden Bücher aufgetan und er wird gerichtet nach den Werken, die in den Büchern geschrieben wird, und dann wird er in die Ewigkeit geworfen. Wisst ihr, warum die Bücher aufgetan werden? Um jedem, der in die Hölle kommt, nachzuweisen, deswegen und deswegen und deswegen. Das Strafmaß. Aber was ist der Hauptgrund, warum Leute in die Hölle kommen? Was ist der Hauptgrund? Irgendeine Lüge? irgendeine böse Tat? Was ist der Hauptgrund, warum Menschen in die Hölle kommen, bitte? Genau, weil der Name nicht im Buch des Lebens steht. Der Hauptgrund, warum Leute in die Hölle kommen, sind nicht ihre Sünden, sondern weil sie Jesus nicht angenommen haben. Und die Strafe kommt dann durch die Taten. Aber die Frage, ob man in den Himmel kommt oder in die Hölle kommt, entscheidet sich an Jesus Christus. Ob ich an ihn glaube oder nicht. Ob ich mich zu ihm bekehre oder nicht. Ja, liebe Freunde, es sind ganz, ganz wichtige Punkte, die wir hier lernen können. Und deswegen will ich euch einfach Mut machen, liebe Freunde, kommt mit den Sünden zum Sündenheiland und sagt ihm eure Sünden. Der reiche Mann, der hat 1 Milliarde Mal schon bereut, dass er es nicht gemacht hat. Zu Lebzeiten sich zu Jesus bekehrt hat. Hat er bereut. Aber es nützt ihm nichts mehr. Reue nach dem Tod geht nicht mehr. Warum? Es ist Gesetz, dem Menschen einmal zu sterben, danach das Gericht. Buße tun kannst du nur auf dieser Seite. Ist das ganz deutlich, liebe Freunde? Bekehren kann ich mich nur jetzt, in der Gnadenzeit, bevor ich gestorben bin. Gehen wir zum nächsten Punkt, Punkt 4. Wer möchte diesen Vers lesen, bitte? Ja.
Ja. Also, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20, Vers 10.
Genau. Also, jetzt geht es um die Höllenbewohner. Wir merken, wir haben verschiedene Punkte schon gesehen. In den Punkten bis jetzt haben wir gesehen, dass die Hölle eine Realität ist. Zweitens haben wir gesehen, für wen sie vorbereitet ist, für den Teufel und seine Engel und auch für alle, die Jesus nicht annehmen. Dann haben wir das Wesen der Hölle gesehen, dass dort Rauch und Qual ist und dass das ohne Ende ist. Und jetzt reden wir über die Höllenbewohner noch einmal. Das überschneidet sich ein bisschen. Ich lese nochmal den Vers. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt, werden werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Freunde, bis jetzt haben wir den Fokus darauf gelegt, dass Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, in die Hölle kommen. Aber da kommen noch andere in die Hölle. Was sagt der Text? Wer kommt noch in die Hölle? Der Teufel? Welche Person noch? Das Tier und wer noch? Der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden von Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, jetzt wird in diesem Bibelvers, Offenbarung 20, Vers 10, werden von 3 Personen gesprochen. Da gibt es andere Stellen, die reden dann auch noch von den Menschen, die dazukommen und von den Dämonen, die auch in die Hölle kommen. Das heißt, die Höllenbewohner sind insgesamt 5 verschiedene, ja, sage ich mal, Bereiche, wenn man so sagen kann. Einmal die Engelwelt, angeführt vom Teufel, alle seine Dämonen. Dann der größte Diktator, der zum Schluss kommen soll. Und der falsche Prophet, der die ganze Erde verführen wird. Wir sind kurz davor, es ist, sage ich mal, 2-3 Minuten vor 12, dass dieser auftreten wird. Ich glaube auch schon, dass er lebt. Die Bibel sagt, dass das kommen wird. Und alle Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Und dann wird hier gesagt, und der Teufel, der sie verführt hatte, er wird hier beschrieben. Was ist der Teufel? Was ist der Teufel? Ja, er ist ein Engel, richtig. Er ist ein Verführer. Von ganz Anfang an hat er schon Adam und Eva verführt. Was war das erste Gebot in der Bibel? Nicht das erste Gebot der 10 Gebote, das war erst 2. Mose 20 gekommen. Aber was ist im 3. Kapitel schon gestanden? Ein Verbot. Und der Herr gebot dem Menschen, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Und dann kommt der Teufel und verführt Eva zu glauben, keineswegs werdet ihr sterben. Und Eva glaubt dem Verführer und seitdem gibt es den Tod. Seitdem gibt es Krankheit, seitdem gibt es Kriminalität, Mörder, Unzucht, Inflation, Betrug, all das, was wir in der Welt kennen, die schlechten Nachrichten, seitdem gibt es das. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und den Schwefelsee geworfen. Er wird vor den Menschen schon da reinkommen. Aber wer sind die ersten zwei, die da reinkommen? Das wissen an anderer Stelle. Das Tier und der Prophet. Ja, schaut mal, was hier steht. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Wo das Tier ist und der falsche Prophet, die sind schon da. Man kann, das würde jetzt zu weit führen, dazwischen sind etwa 1007 Jahre. Ungefähr, ja? Kann man so sagen. Ja, vielleicht 1000 Jahre kann man so sagen, über den Daumen 1000 Jahre, weil die Trübsalzeit ist 7 Jahre, ja? Und das tausendjährige Reich kommt ja danach. Und der falsche Prophet und das Tier werden ja zum Ende der Trübsalzeit in den Feuersee geworfen. Demnach 1000 Jahre später kommt auch der Teufel da rein. Und alle Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Freunde, wir haben es hier noch einmal. Was wird in der Hölle passieren? Sie werden gepeinigt werden. Gott hat einen Ort gemacht der Strafe, der ewigen Strafe. Liebe Freunde, der liebevolle Gott, der Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat und ihn für uns ans Kreuz gegeben hat, der hat einen Ort der Qual gemacht. Und zwar für alle, die nicht glauben. Für alle, die seinen Sohn nicht wollten. Für alle, die ihn nicht wollten. Und daran sehen wir, er hat die Menschen so lieb. Wir haben vorhin gelesen, Gott hat nicht den Gefallen daran, dass eine Seele verloren geht. Er will nicht, dass eine in die Hölle kommt. Aber weil die Menschen nicht zu Gott kommen wollen, deswegen wird er sie dorthin tun, wo er nicht ist. Hin und wieder fahre ich an einem Bordell vorbei, hier so, wenn man so irgendwo hinfährt, ja. Und dann jetzt sind die Bordelle ja auch coronamäßig geschlossen. Aber wenn wir da vorbeifahren mit meiner Frau, da sagen wir, schau mal, interessant, ne? In der Kirche, da will man den Menschen sagen, wo es lang geht, dass es Gott gibt, dass es einen Himmel gibt. Ja? Da wollen die Menschen aber nicht hin. Aber zum Bordell, da ist der Parkplatz voll. Interessant. Alle möglichen Kennzeichen. Da fahren Leute weit, um sich hier anzumelden, um hier Schlange zu stehen. Aber zu Gott wollen sie nicht. Ganz interessant, ja? Und sie wollten nicht. Und Gott kennt alle, die sie nicht wollten, die sich hier vergnügen wollten und die Sünde geliebt haben. Sie wollen nicht zu Gott. Und Gott hat einen Ort, wo er sagt, da kommt ihr auch hin. Fernab von mir. Fernab von dem, was ich denen verspreche, die zu mir kommen. Ihr wolltet mich nicht. Ihr wolltet meinen Sohn nicht. Ihr wolltet nicht das Erlösungswerk für euch in Anspruch nehmen. Ich möchte noch einen Vers lesen, der auch ganz wichtig ist, der auch beschreibt, wer noch in die Hölle kommt. Hier in Offenbarung 21, Vers 8 steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Kurze Frage, die Hölle hat verschiedene Namen. Soll man die mal aufzählen? So einfach so, muss nicht vollständig sein. Otto. Schwefelsee, der Feuer- und Schwefelsee, ne? Der mit Feuer und Schwefel brennt, der Feuersee. Wie wird die Hölle noch genannt? Der feurige Pfuhl, wie wird die Hölle noch genannt? Der zweite Tod, wie wird die Hölle noch genannt? Die Verdammnis, das Verderben, breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind, die darauf gehen. Ein Ort der ewigen Strafe Gottes. Ein verfluchter Ort. Ja? Bitte? Das ewige Feuer. Ja? Genau. Das ewige Feuer haben wir eben schon gesehen. Genau. Also die Hölle wird in der Bibel mit allen möglichen umschreibenden Worten beschrieben, sodass wir wissen, dass es einen Ort gibt, der ganz reell ist, den Gott gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal, was in Offenbarung 21, Vers 8 steht, wer noch alles reinkommt. In unserem Text steht ja erstmal, dass es der Teufel ist, wo das Tier und der falsche Prophet auch hinkommen. Und die sind schon da und der Teufel kommt danach rein. Aber schaut mal, wer noch reinkommt. Und die Feiglinge und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 21, Vers 8. Schauen wir uns mal diese Gruppe von Menschen an. Es ist eine Liste. In der Bibel gibt es viele Listen. Und hier ist eine Liste erwähnt, die ist nicht vollständig, sagt aber, wer alles in die Hölle kommt. Und jetzt sind wir ganz ehrlich zu uns selbst. Die Feiglinge. Sind wir feige oder sind wir sehr mutig? Guido, du lachst über dich selbst. Was bist du? Oft genug feige. Wisst ihr, wer die Feiglinge sind? Und wisst ihr, hier wird jetzt ganz mal ganz analytisch. Und die Feiglinge und die Götzendiener und alle Lügner, na Moment, die Feiglinge und die Ungläubigen und die Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen, Zauberer und Götzendiener und Lügner werden in die Hölle kommen, ja? Jetzt schauen wir mal, womit diese Liste angeführt wird. Wer als erster steht, die Feiglinge. Und Jesus sagt nie etwas einfach so. Warum stehen die Feiglinge als erste Gruppe dort, die in die Hölle kommen? Was meint ihr? Soll ich euch sagen, was ich denke? Jesus gewichtet immer sehr klug. Wahrscheinlich ist es die größte Gruppe, die es gibt. Wisst ihr, unter Nero wollte keiner Christ sein, weil das bedeutet, da werde ich von den Löwen zerrissen. Unter Konstantin wollte jeder Christ werden. Warum? Kaiser Konstantin. Weil er gesagt hat, wer Christ wird, kriegt einen guten Posten in meiner Regierung, der kriegt gute Posten in der Kirche, der hat ausgesorgt. Und was war? Das ganze Römische Reich. Nordafrika bis hin nach Großbritannien, alles will christlich werden. Ist ja schön. Also ich bin sicher, wenn man sagen würde heute, liebe Freunde, jeder, der Christ wird, wenn die Bundesregierung das sagen würde, würde direkt einen Corona-Bonus kriegen und er würde sofort, er bräuchte weniger arbeiten und kriegt einen viel besseren Stundensatz und kriegt vielleicht auch noch andere Vergünstigungen. Sofort würden Millionen Muslime Christen werden und jeder, der katholisch war, wird sich sofort ganz radikalisieren, wird ganz, ganz stark katholisch und ja, jeder will das mitnehmen. Aber wenn es um die Wahrheit geht, da trauen sich viele nicht. Die Feiglinge, das sind die, die alles wussten, aber die Welt lehnt Jesus ja mehrheitlich ab. Und das sind die, die alles wussten, aber sich nicht getraut haben. Ich habe einen Freund, der glaubt eigentlich schon an Jesus, fürchtet sich aber, sich zu bekehren, weil seine Frau ihm aufs Dach steigt. Und ich habe meiner Frau mal so im Spaß gesagt, aber das hätte ich auch durchgezogen, Irina, angenommen, du wärst nicht gläubig. Ich würde mich bekehren. Weißt du warum? Ich gehe nicht für dich in die Hölle. Ich habe dir versprochen, solange wir leben, so bis erst der Tod uns scheidet, daran halte ich mich. Aber ich gehe nicht für ewig in die Hölle, nur weil du keine Lust hast, der Wahrheit zu glauben. Ich mache die Sache fest mit Jesus. Feiglinge sind die, die alles wussten, aber sich nicht entschieden haben. Dann steht hier weiter die Ungläubigen. Ich hatte mal das Beispiel genannt. Ich habe so viele Bekannte bei mir in meinem Ort. Die gehen jeden Morgen, eine Frau geht jeden Morgen um 3 Uhr morgens los mit den Hunden. Jede Nacht um 3 Uhr morgens steht sie auf. Und dann nochmal vor der Arbeit. Und die würde ihrem Ehemann ohne Spaß, ich habe sie mal gefragt, sie wäre nicht bereit, morgens dem Ehemann Spiegeleier zu braten. Das würde sie nie machen. Aber um 2:30 Uhr morgens aufzustehen, die Hunde Gassi zu führen, das macht sie ganz, ganz selbstverständlich. Da sieht man, das hat sie ganz lieb. Aber Sie sträubt sich dagegen, zu Gott zu kommen. Da sehen wir, was ihr ganz wichtig ist, was ihr weniger wichtig ist und was sie gar nicht will. Sie will nicht glauben. Aber es ist eine ganz liebe Person als Mensch. Aber werden Ungläubige auch in die Hölle kommen? Hier steht, und die Ungläubigen, ihr Teil wird sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Wenn du ungläubig bist, kommst du in die Hölle. Das Strafmaß kommt darauf an, wie du gelebt hast. Ich bin davon ganz fest überzeugt, das sagt die Bibel, an einigen Stellen. Jesus sagt einmal über Kapernaum, 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 dir wird es Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Warum? Weil Jesus der Heiland war dort gewesen, hat ihn gepredigt, sie haben ihn abgelehnt. Und Sodom und Gomorra hatten Jesus nicht als Prediger bei sich. Da wird es einen Unterschied geben. Gott wird eine Sünde härter bestrafen als die andere. Und deswegen kommt es darauf an, wie wir gelebt haben. Ich bin sicher, der Adolf Hitler wird mehr Strafe bekommen als meine Nachbarn, die nicht an Jesus glauben. Aber in die Hölle kommen sie trotzdem, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Sie waren ungläubig geblieben. Gehen wir weiter in der Liste. Wer sind die mit Gräueln befleckten? Also die Ungläubigen nochmal zurück. Die Ungläubigen sind diejenigen, die sich nicht zu Jesus Christus bekehren. Ich meine damit nicht hineingeboren katholisch, nicht hineingeboren evangelisch. Das meine ich nicht. Ich meine diejenigen, die einfach sagen, ich bleibe, wie ich bin. Ich bin da reingeboren, ich bleibe so, aber ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Das sind auch Ungläubige. Wo du reingeboren wirst, ich sage immer, aus welchem Stall du kommst, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, an wen du glaubst, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Und dann gibt es die mit Gräueln befleckten, liebe Freunde. Das sind die, die ganz grobe Sünden begehen, die vor Gott ein Gräuel sind. Da können wir mal ein andermal drüber sprechen, wenn wir mehr Zeit haben. Es gibt Gräuelsünden vor Gott. Übrigens sind das auch sexuelle Sünden, die Gott hasst, bis das ist für ihn ein Gräuel. Ja? Sodom und Gomorra wurden vernichtet wegen homosexueller, falscher Ausrichtung. So steht es in der Bibel. Da war Lot, hatte Besuch bekommen von den Engeln. Und da haben die Männer sich sofort zusammengetan und wollten sofort sich über die Engel hermachen. Am helllichten Tag. Was waren das für Wilde? Das war eine Hochkultur. Total zivilisiert. Denken Sie. Und das war für Gott ein Gräuel. Was hat Gott gemacht? Er hat sie mit Blindheit geschlagen und später die ganze Stadt mit Feuer und Schwefel verbrannt. Bis heute ist das eine schwefelhaltige Gegend dort, wo Kugeln von Schwefeln da sind, die es nirgends auf der Welt gibt. Heute noch kannst du hingehen, fahren, brauchst nicht lange suchen, findest du Kugeln, Tischtennis groß, aus purem Schwefel. Sowas gibt es auf der ganzen Welt nicht, weil dort Feuer und Schwefel vom Himmel geregnet hat. So hat Gott diese Stadt vernichtet. Da wächst nichts. Das ist alles so chemisch verunreinigt, dass nichts, nicht ein Grashalm dort wächst. Bis heute. Und was machen wir heute? Wir sagen, alles schön und jede Werbung und überall in jedem Hollywood-Film und so weiter werden diese Sünden verherrlicht. Wir sehen ganz klar, dass die Bibel eine andere Meinung hat. Und damit gesagt, und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer werden nicht in den Himmel kommen. Schauen wir uns an, was hier steht. Wer sind Mörder? Klar, primär wird damit gemeint, wenn jemand anderen das Leben nimmt. Du sollst nicht töten und jemand tut das. Aber wisst ihr, wie viele Mörder hier sind? Auf 600 Schwangerschaften, ich mag irren, aber auf 602 Schwangerschaften kommen 255 Abtreibungen. Überlegt euch das mal. Das ist fast, also über ein Drittel. Ja? Jeder dritte Mensch, der gezeugt ist, wird abgemurkst, abgeschlachtet, durch eine Gulaschkanone gejagt. Skrupellos. Und man nennt das Schwangerschaftsabbruch. Da ist jede dritte Frau in Deutschland eine Mörderin. Und man macht sich nichts draus. Man sagt, ich würde es wegmachen. Nö, passt nicht in meinen Plan. Ich habe mal jetzt ausgerechnet. Ne? Also Weihnachtsgeld wurde mir jetzt gekündigt. Nö, weg damit. Nicht? So, wo sind wir hingekommen? Überlegt mal. Das ist unwahrscheinlich, wo wir hingekommen sind. Oder auch, dass man jetzt auch die ältere Generation umbringen darf. Ja? Man nennt das natürlich anders. Man sagt, ja, Sterbehilfe. Ja? Aber es ist am Ende, du sollst nicht töten. Leute, die gegen dieses Gebot verstoßen. Wir wissen, dass die Bibel sagt, Psalm 139, da sagt David, du hast mich gekannt, als ich noch im Mutterleib war, hast du mich gewoben. Als ich noch ein Keim war, dann spricht David, die Bibel sagt ganz klar davon, dass da schon der Mensch da war. Und wir sagen heute, kannst du wegmachen. Diese Leute werden nicht im Himmel sein, wenn sie nicht zu Jesus kommen. Aber ich möchte fragen, was ist, wenn jetzt eine Frau angenommen zweimal ein Kind abgetrieben hat und sie würde zu Jesus kommen und um Vergebung bitten? Was würde passieren, liebe Freunde? Würde Jesus vergeben? Unbedingt. Er wird vergeben. Ja, jede Sünde wird vergeben, die ein Mensch tun kann. Es gibt eine Ausnahme, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber die begehst du nicht. Da können wir ein andermal drüber reden. Das war eine ganz besondere Sünde, wenn man Jesus abgelehnt hat, damals, als er Wunder getan hat und man hat ihm gesagt, das ist der Teufel und nicht Gott. Das ist so eine Sünde, die begehst du nicht. Aber jede Sünde, die du begehst, wird vergeben. Dann gibt es die Unzüchtigen, liebe Freunde. Ich habe hier im Bibelkurs schon so oft erklärt, was das ist. Das ist Sex außerhalb der Ehe. Gott sagt, Andreas, du bleibst der Irina treu. Ich will nicht, dass du zu einer anderen gehst. Und ich sage, jawohl, du hast recht. Auch wenn ich Lust dazu hätte, aber Gott sagt, das tust du bitte nicht. Und Gott sagt meiner Frau, Irina, das tust du bitte nicht. Du bleibst deinem Mann treu. Ich will nicht, dass du alles kaputt machst. Und Gott sagt uns zwei, passt auf, nicht in Ehebruch fallen. Und wer gottesfürchtig ist, hält sich dran. Aber die sagen, ist nicht so schlimm, du darfst dich nicht erwischen lassen, die sind da ganz falsch unterwegs, weil Gott sagt, das ist eine Sünde. Und in der Bergpredigt, er gibt 1500 vor Christus, sagt Gott in 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann kommt er 1500 Jahre später, wird Mensch und sagt, wie er es gemeint hat. Er hat gesagt, du sollst eine Frau nicht anschauen und sie im Herzen begehren. Wenn du das schon tust, ist es für Gott so, als hättest du mit ihr Ehebruch begangen. Gott sieht die Sünde in unserem Herzen, wenn wir sie noch gar nicht jetzt umgesetzt haben im Leben, aber er sieht sie schon in unseren Gedanken. Und dann will ich euch fragen, liebe Männer, die ihr alle hier sitzt, ist einer unter uns, der sagen kann, ich wäre ohne Sünde, den Arm bitte heben. Da ist nicht einer dabei. Und das Gleiche könnte ich mit den Frauen auch. Da ist nicht eine dabei, die sagen könnte, ich wäre hier ohne Sünde. Dann wird hier von Zauberern gesprochen. Und zwar im Griechischen steht hier das Wort Pharmakeia. Das sind Leute, die auch Drogen nehmen. Das waren bei Zauberern so, die haben Drogen genommen, um eben diese Halluzinationen und Eingebungen zu bekommen, auch zur Unterwelt Kontakt aufzunehmen. Diese Leute kommen auch nicht hin. Gott hasst das. Wir sollen nüchtern sein und nicht uns, sage ich mal, einen Schuss geben, dass wir weggehen in die andere Welt. Aber ich möchte fragen, wenn einer, der Drogen nimmt, zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, wird ihm vergeben? Unbedingt. Von der ganzen Liste, die hier steht, wird alles vergeben. Hier wird von Götzendienern gesprochen. Das sind Leute, die irgendetwas mehr achten und ehren als das, wer Gott ist. Das kann ihr Auto sein, das kann eine andere Religion sein. Das kann auch, ja, eine andere Religion ist nichts anderes als Götzendienst. Was ist im ersten Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Gott einen Sohn hat. Und da muss man ganz klar sagen, wenn jemand an den Islam glaubt, der Islam sagt von sich aus ganz klar, Gott hat keinen Sohn, Allah hat keinen Sohn, dann ist Allah nicht der Gott der Bibel. Das heißt also, wer in dieser Religion bleibt, ist nichts anderes als ein Götzendiener. Er weiß es vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Götzendiener. Die werden nicht im Himmel sein. Und dann geht es weiter auch mit Lügnern. Oh Mann. Wer von uns ist ein Lügner? Ganz kurz gefragt. Oh Mann, alle Hände oben. Oh, unglaublich, wie viel wir am Tag lügen. Wissenschaftler haben ausgerechnet, pro Tag lügt ein Mensch durchschnittlich 200 Mal. Und man sagt, die Frauen etwas mehr als Männer. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie mehr reden, weiß ich nicht. Ja? Auf jeden Fall, wie viele Lügen sind das in einem Jahr? Rechnen wir mal hoch. Und wer von uns könnte sagen, ich wäre ohne Sünde? Also wir könnten jetzt bei jeder Sache den Arm hochheben und sagen, ich bin schuldig vom lebendigen Gott. Deswegen müssen wir zum Sündenheiland kommen, liebe Freunde. Ja, ich lese noch einen Vers, der ganz deutlich ist. Also wer nicht, es wird gesagt in Offenbarung 20, Vers 14 und 15, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wer steht im Buch des Lebens? Was sind das für Leute? Die an Jesus glauben, die stehen bei Gott im wichtigsten Buch, im Buch des Lebens. Das ist Gottes Wort, dieses Buch. Aber es gibt im Himmel noch ein Buch des Lebens und da stehen diejenigen drin, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und wenn dann an dem weißen Thron dann alle Menschen vor Jesus stehen, dann wird geschaut als erstes, das sind alle Bücher, alles voller Sünden werden in den Büchern geschrieben sein und in dem Buch des Lebens werden nur die Namen geschrieben sein von denen, die sich bekehrt haben. Der erste Blick des Heilands wird sein, steht der Name im Buch des Lebens. Er weiß es natürlich auch, aber er wird es deswegen prüfen zum Zeugnis all derjenigen, die verloren gehen, dass geprüft wurde, ihr Name steht nicht drin. Sie haben sich nicht bekehrt, zum Zeugnis für alle, die in Ewigkeit in der ewigen Strafe sein werden. Sie standen nicht drin, sie sind nicht zu Jesus gekommen. Sie stehen nicht im Buch des Lebens und deswegen werden sie in Feuersee geworfen. Wer nicht gefunden wird im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen, heißt es in Offenbarung 20. Und dann schauen wir nochmal eine Bibelstelle, wo der Apostel Paulus auch sagt, was in der Hölle sein wird. Ganz, ganz harte Worte, aber ganz deutlich. Da sagt Apostel Paulus, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Überlegt mal, was das für klare Worte sind, die Hölle umschreiben. In flammendem Feuer. Ja, überlegt mal, ein flammendes Feuer. Es gibt so ein glimmendes Feuer, weißt du, so, wo man schon friert, wenn man zuguckt. Das ist nicht das. Das wird ein flammendes Feuer sein. Wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen. Gott wird sich rächen an jedem, der über diese Erde gegangen ist, ohne geglaubt zu haben. Deswegen sagt die Bibel, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen. Und wie viele gibt es, die heute sagen, Gott brauche ich nicht. Sie haben Gott nicht anerkannt und Gott wird Vergeltung üben an ihnen, ewig. Ein Zorn ewig über sie ausgießen, in einem Ort der Hölle mit einem flammenden Feuer des Gerichts. Und an wem wird das auch noch tun? An denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Viele sagen, ich bin Christ. Gehorchen Sie dem Evangelium Gottes? Ich kenne einen Mann, der ist im Vorstand der evangelischen Kirche. Er geht seiner Frau regelmäßig fremd und die haben ein ganz schönes Arrangement gemacht. Haben gesagt, die Frau sagt ihm, sag mir nicht mit wem. Ich weiß, du bist untreu, aber sag mir bitte nicht mit wem. Und dann sagt er mir, ganz staunend, wo gibt's das noch, dass eine Frau da ist, die das toleriert? Ich bin fast umgefallen. Und hier steht, und er hält sich für einen Christ, ist ganz oben in der Kirche mit dabei. Aber hier steht ganz klar, an denen wird er Vergeltung üben, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Ja, Christ sagen kann jeder. Und Jesus sagt nicht jeder, der Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun und nicht die, die das nur sagen, ich bin Christ. Also wir sehen ganz, ganz deutlich, was Gott sagt, wenn wir in die Bibel schauen, dass es die Hölle gibt. und wer da drin sein wird. Die Höllenbewohner, ganz klar. Also alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, plus Teufel, plus seine Dämonen, plus der Antichrist, plus der Prophet, werden in der Hölle sein. Wir gehen zum letzten Vers und kommen dann zum Schluss. Das ist die Dauer der Hölle. Wer möchte diesen Vers lesen? Ja, Tabea, bitte.
Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, Gerechten aber in das ewige Leben. Matthäus 25, 6.
Genau. Ich hatte eben schon die Stelle aus Matthäus 25 gelesen. Ein bisschen später kommt dieser Vers. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Was für ein Gegensatz. Zwei Örter, die unterschiedlicher nicht sein können. Die Hölle, ein Ort, Dostojewski hat das mal gesagt, wo Gott nie wieder hinschaut. Finde ich schön, wie dieser russische Dichter das mal gesagt hat. Die Hölle ist der Ort, wo Gott nie wieder hinschaut. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Ich habe einen ganz, ganz netten Nachbarn, mit dem unterhalten wir uns ganz großartig. Aber wenn wir über die Hölle sprechen, dann ist er nur am Schmunzeln. Hölle gibt's nicht. Schauen wir, was Jesus sagt, der die Hölle schuf. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Frage, werden sie hingehen? Werden sie auch hingehen, wenn die fast ganze Welt sagt, Hölle gibt's nicht? Wer entscheidet, ob sie da hingehen? Die Mehrheit? Wisst ihr, wer entscheidet? Jesus selbst. Jesus kennt die, die sich zu ihm bekehrt haben. Wer das aber nicht tut, den schmeißt er weg. Dorthin, wo er hin wollte. Er wollte ja nicht zu Jesus kommen. Er wollte sich ja nicht bekehren. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Wenn du Jesus also hast, wirst du ewiges Leben haben. Ist das nicht schöne Perspektive, nicht frohe Botschaft, liebe Freunde? In das ewige Leben. Schauen wir alleine diese Gegenüberstellung. Der Herr Jesus erklärt vorher, wie er die aussortiert. Zur Rechten werden diejenigen kommen, die geglaubt haben. Zur Linken werden die anderen sein. Er sagt zu den Rechten, sagt er Schafe, zu den Linken sagt er die Böcke. Die bockig waren, sage ich mal. Die nicht wollten, die nicht glauben wollten, die dem Evangelium nicht gehorsam sein wollten, die gelebt haben und auf dem breiten Weg unterwegs waren, weil es Spaß gemacht hat. Die haben nicht geglaubt. Die werden aussortiert. Und dann sagt er noch einmal, um jedem klarzumachen seiner Zuhörer, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Liebe Freunde, soll ich euch sagen, wann Jesus das sagt? Matthäus 25. Das sagt er am Dienstag vor Karfreitag. Die Endzeitrede Jesu, die hält er auf dem Ölberg. Und die Jünger haben gefragt, was wird das Zeichen sein, wenn du kommst? Und Jesus erklärt ihnen die Zeichen, die dann kommen werden, die sich zum größten Teil schon erfüllt haben, liebe Freunde. Und in diesem Zusammenhang sagt er auch, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist interessant, ja? Das erklärt er den Leuten und dann geht er ans Kreuz, um am Kreuz auf Golgatha zu sterben, sein Blut zu vergießen zur Vergebung unserer Sünden, damit jeder, der das glaubt, gerettet wird. Und wisst ihr, was jetzt schön ist? Seitdem Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat, kann jeder zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich komme mit meinem ganzen Jammer. Ich bin feige gewesen. Ich bin ein Ungläubiger. Ich habe greuelhafte Sünden gemacht. Ich bin ein Mörder. Ich habe Menschen gehasst. Übrigens ist Hass auf einen Menschen bei Gott gleichbedeutend wie Mord. Das ist Mord bei Gott. Auch Rufmord ist Mord bei Gott. Ich war unzüchtig gewesen. Heute habe ich stand ich im Foyer, da waren ein paar Männer am Reden, sagte meine Ex-Frau. Und da meint er meine Vorvorletzte. Und dann kommen wir ja schon durcheinander, nicht? Wer war da nicht alles unzüchtig unter uns? Und in Gedanken, wo sind wir gewesen? Wir haben alle festgestellt, wir sind Sünder vor Gott. Wir waren Götzendiener. Wir waren, haben alles Mögliche geglaubt, aber nicht Gott geglaubt. Wir haben ihn nicht geehrt. Wir haben gelogen, wir haben gestohlen, wir haben, sind des ganzen, der ganzen Gebote schuldig geworden. Aber wir können mit diesen Sünden zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich bekenne mich schuldig. Bitte vergib mir. Und der Heiland vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich möchte euch alle einladen, denkt drüber nach in den kommenden Wochen, dass ihr dieses Angebot annimmt. Passt bloß auf, dass ihr nicht an diesen verfluchten Ort kommt. Die Dauer der Hölle ist ewig. Es ist eine ewige Strafe, sagt Jesus. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ich fasse nur noch ganz kurz zusammen die ersten 5 Punkte. Wir gehen ganz nach oben. Wir haben gesehen, die Hölle ist eine Realität. Es gibt jemand, nämlich Gott, der den Leib und die Seele verderben kann in der Hölle. Also Jesus hat es geglaubt und er hat es gepredigt. Und er hat den Ort der Strafe auch gemacht. Die Hölle ist also Realität. Der zweite Punkt. Für wen ist die Hölle vorbereitet? Hier wird über die Menschen gesprochen, die Jesus nicht angenommen haben. Dann wird er zu denen zu Linken sagen, geh hinweg von mir. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also alle, die nicht geglaubt haben, sind die Verfluchten. Sie, der Teufel und seine Engel kommen in die Hölle. Der nächste Punkt. Das Wesen der Hölle. Es wird furchtbar sein. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen also, der Rauch spricht von Feuer und die Qual, die Qualität der Existenz. Eine schmerzhafte, beißende, unaufhörliche Qual, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es wird furchtbar sein. Und immer der Gedanke, ich hätte nicht hier sein müssen. Ich hätte ja nur zu Jesus kommen müssen und mich bekehren müssen zum Sündenheiland. Der nächste Punkt, die Höllenbewohner. Da doppelt sich auch etwas. Wer wird hier gemeint? Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ergänzend, wer noch alles da sein wird. Und alle, die Jesus abgelehnt haben. Und der letzte Punkt, die Dauer der Hölle. Es wird ewig sein. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Übrigens, Fegefeuer ist eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche. Die Bibel kennt das nicht. Die Bibel kennt nur das höllische Feuer, wo die ewige Strafe verbüßt wird für alle, die Jesus nicht angenommen haben. Gebe Gott uns wirklich ein klares Bild von der Hölle, dass wir das nicht vergessen und nehmen wir mit, wir müssen dort nicht hin. Wir können umbuchen. Ich möchte ganz kurz fragen, ist einiges deutlich geworden? Ja, einiges deutlich geworden? Sehr schön. Freue ich mich. Auch hier im Internet ist es deutlich geworden, was wir durchgemacht haben. Ja, sehr schön. Das freut mich für jeden, der da war. Und ja, da sehe ich auch Olga Herzog, wunderbar, und auch eine Freundin und den Willi und ja, die anderen alle. Ja, schön, freut mich sehr. Ja, dann will ich mich verabschieden. Liebe Freunde, das war diesmal die Hölle. Nächstes Mal wird es sehr, sehr schön. Jetzt war das schon erschreckend, liebe Freunde, oder? War schon ernüchternd. Aber das nächste Mal wird es um den Himmel gehen. Und das wird wunderschön sein. Ladet Freunde ein, da geht es um den Kontrast zur Hölle. Da, wo alle hinkommen, die an Jesus glauben. Dann bis nächste Woche Donnerstag. Gottes Segen. Ich verabschiede mich von allen, die drin sind. Ja? Bis dann. Tschüss. Macht's gut.